You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen und guten Tag zu den Antifa-News vom 6. Juni 2024. Wir beschäftigen uns auch heute wieder mit vielfältigen Themen, die aus antifaschistischer Perspektive von Relevanz sind. Bei uns geht es heute unter anderem um Trigger FM, einen neuen rechten Radiosender. Und wenn ihr euch jetzt auch denkt, was soll das denn bitte? Den Entstehungskontext dieses rechten Radiosenders haben Amira und Hanna von Korax genauer unter die Lupe genommen und berichten von ihren bisherigen Rechercheergebnissen. Jetzt aber erstmal Kurzmeldungen. Am Montag, den 27. Mai 2024, begann in Berlin der Prozess gegen zwei linke AktivistInnen. Ihnen wird die Verabredung zu einem Brandanschlag auf eine Bahntrasse in Berlin-Adlershof in der Nacht vom 16. Februar 2024 vorgeworfen. In Solidarität mit den beiden Angeklagten fand vor dem Amtsgericht Tiergarten eine Kundgebung statt. Verschiedene Einzelpersonen und Initiativen sendeten von dort aus solidarische Grüßworte in den Gerichtssaal. Die AnwältInnen betonen, dass sich die Anklage in ihren Thesen auf uneindeutige Beweise stütze und damit die weiteren Verfahrensschritte im Prozess beeinflusse. In der vergangenen Woche kam es bundesweit zu rechten Angriffen auf queere CSD-Demonstrationen. In Pinneberg zeigte beispielsweise eine Person den Hitlergruß im Umfeld des dortigen CSD. Auch in Dresden kam es kurz vor Beginn der Christopher Street Day Demonstration zu einem Angriff von mindestens 89 gewaltbereiten Rechten. Die rechtsradikale Gruppierung Elblandrevolte hatte zuvor über soziale Netzwerke dazu aufgerufen, die Demonstration zu stören und anzugreifen. In Rostock wurde zudem der CSD-Stand auf einem Stadtteilfest angegriffen. Am 22.05. fand der 13. Prozesstag gegen die 5 PolizeibeamtInnen statt, die im Fall der Tötung von Mohamed Lamine Dramé angeklagt sind. Die Angeklagten versuchten hier immer wieder, den Mord an Mohamed Lamine Dramé mit rassistischen Argumenten zu rechtfertigen. Dass ihr Plädoyer der Notwehr durch immer mehr Beweise widerlegt wird, zeigt dies auf. Aus Sicht der Angehörigen findet durch die Aussagen der angeklagten PolizistInnen in dem Prozess eine Täter-Opfer-Umkehr statt, die auf sie retraumatisierend wirkt. Mohamed Lamine Dramé wurde am 8. August 2022, kurz nach seiner Ankunft in Dortmund, von einem Polizisten erschossen. Der 16-Jährige war suizidal und hatte ein Messer auf sich selbst gerichtet. Kurz nach dem rassistischen Mord fand eine Kundgebung in Dortmund statt, auf der AnwohnerInnen ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen der Polizei teilten.
Die Polizeiwache Nord, das ist halt hier in der Nordstadt in Dortmund, das ist ein sehr migrantisches und heterogenes Viertel, steht, ist immer wieder in den Fokus gerückt und sagen, diese Wache, das ist ein Problem. Hier gibt es Übergriffe. Das war nur eine Frage der Zeit, bis hier ein Mensch ums Leben kommt. Und das hat das Viertel so klar formuliert, immer wieder in diesen öffentlichen Veranstaltungen. Das war sehr eindrücklich. Und ich glaube deswegen nicht, dass es wirklich was geändert hat von der Wahrnehmung der Menschen, die hier leben, auf die Polizei, sondern dass das für sie jetzt auch die Gelegenheit ist, auszudrücken, ein Problem und eine Bedrohung, die sie einfach schon seit Jahren empfinden.
Wenn ihr euch weiter über die rassistischen Tathintergründe und den Prozess informieren wollt, dann kann ich an dieser Stelle empfehlen, mal bei Radio Nordpol vorbeizuhören. Die KollegInnen begleiten nämlich den Prozess sehr aufmerksam. Am vergangenen Freitag kam es außerdem zu Angriffen der türkischen Luftwaffe auf Gebiete im Nordosten Syriens. Der Angriff konzentrierte sich auf militärische Ziele der syrischen demokratischen Kräfte, kurz SDF. Berichten von AnwohnerInnen zufolge wurden 4 Kämpfer der SDF getötet und 11 ZivilistInnen verletzt. Hintergrund des Angriffs ist die Kommunalwahl am 11. Juni, die von der autonomen Administration von Nord- und Ostsyrien angekündigt wurde. Kurz AANIS. Der Angriff der Türkei ist eine direkte Reaktion auf die Bemühungen der AANIS, die Situation im Nordosten zu stabilisieren und ihre Gebiete weiter zu demokratisieren. Erdogan begründet das Vorgehen der Türkei damit, dass die territoriale Integrität des Staates durch aggressive Aktionen einer Terrororganisation gefährdet werde. Bereits seit einigen Jahren unterdrückt die Türkei KurdInnen und andere Bevölkerungsgruppen auf türkischem Staatsgebiet und duldet auch außerhalb ihrer Grenzen keine kurdische Autonomie. 2018 und 2019 startete die Türkei zudem Militärinvasionen, um Gebiete in Nordsyrien zu besetzen. Marco von dem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeit in Berlin ordnet die politische Situation in Nord- und Ostsyrien historisch ein.
Die Gründung der Türkischen Republik als klassischer Nationalstaat nach westlichem Vorbild beruht auf der Prämisse, dass andere ethnische Gruppen verleugnet werden. Und die größte ethnische Minderheit innerhalb der Türkischen Republik sind die Kurdinnen und Kurden. Das heißt, in den ersten Jahrzehnten der Republik, eigentlich von 1924 bis irgendwie in die 90er Jahre hinein, galten die Kurden als nicht existent in der Türkei. Es gab nach offiziellem Sprech keine Kurdinnen und Kurden. Die Sprache wurde verboten, die Kultur wurde verboten. Und begründet wurde das damit, dass die Türkei ihre nationale Integrität wahren will, dass sie Angst hat vor einer Teilung der Türkei, dass die Kurden Ansprüche auf ihre Siedlungsgebiete erheben könnten. Aber die Folge für die Kurden und Kurden war halt traumatisch. Also es ist letztlich ein kultureller Genozid, so wird das von den Kurden und Kurden bezeichnet. Ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Geschichte, die wurde vergessen gemacht mit Staatsgewalt. Und wenn Leute sich dagegen zu Wehr gesetzt haben, dann hat das auch dazu geführt, dass ein physischer Genozid stattgefunden hat, dass Leute festgenommen, ermordet und ausgelöscht worden sind.
In der afghanischen Provinz Saripul hat ein Gericht nach Angaben des obersten Gerichtshofs der regierenden islamistischen Taliban 63 Menschen öffentlich in einem Stadion auspeitschen lassen. Der Grund für die Verurteilung der 14 Frauen und 49 Männer waren mutmaßlich homosexuelle Handlungen und andere angeblich moralische Verbrechen. Im August 2021 hatten die Taliban erneut öffentliche Strafen für schwere Verbrechen eingeführt. Es wurden seitdem 5 Männer wegen Mordes öffentlich hingerichtet und häufiger mutmaßlich schwule Männer öffentlich gefoltert. Dieses Vorgehen wird von Menschenrechtsorganisationen und den Vereinten Nationen scharf kritisiert. Der Taliban-Anführer gab im vergangenen März an, die Scharia in Zukunft vollständig in Afghanistan als Rechtssystem durchsetzen zu wollen und sprach sich konkret für Steinigungen und Auspeitschungen bei Ehebruch aus.
Seit Anfang letzten Jahres gibt es einen neuen Radiosender in der deutschen Rundfunklandschaft mit dem Namen Trigger FM und dem Slogan Endlich mal normale Leute. Was schon auf den ersten Blick so ein bisschen obskur klingt, das wird bei genauerem Hinsehen problematisch. Trigger FM ist nämlich ein rechter Radiosender. Seit Anfang 2023 kann man ihn in Berlin-Brandenburg auf DAB Plus hören. Kurz darauf hat er auch im Saarland eine Zulassung bekommen und seit Ende Januar 2024 ist Trigger FM auch in Hamburg zu hören. Abgesehen von ein paar kleinen Artikeln auf Indie Media, in der Hamburger Morgenpost und im Blaulichtreport Saarland ist aber so ein medialer Aufschrei darüber, dass es jetzt einen rechten Radiosender mit eigener Frequenz gibt, bis jetzt ausgeblieben. Wir haben uns gefragt, warum das so ist, was hinter diesem Trigger FM steckt und wer dahinter steckt und haben uns diesen Sender mal ein bisschen genauer angeguckt.
Herzlich willkommen bei Trigger FM.
Hier findet ihr den Bodensatz der Gesellschaft.
Trigger FM. Trigger FM.
So klingt Trigger FM. In ihrer Selbstdarstellung beschreiben sie sich als Programm mit Fokus auf die Zielgruppe, die sich für Autos, Boote und den Rock'n'Roll Way of Life interessieren. Special Interest seien auch Outdoor-Aktivitäten. Wenn man das Programm dann erstmal hört, ist nicht wirklich sofort offensichtlich, was es für ein Sender ist. Es kommt eigentlich vor allem Musik, selten sind auch mal Wortbeiträge dazwischen.
Wenn man sich dann die Website anschaut, dann ist es ganz schnell offensichtlich. Da sind nämlich auch welche von diesen Wortbeiträgen hochgeladen. Kommentare, Interviews und auch Verweise auf andere rechte Inhalte, also nicht direkt von Trigger FM, die ziemlich eindeutig machen, man hat es hier mit einem Medium der neuen Rechten zu tun.
Da werden AfD-Politikerinnen interviewt, es wird irgendwie Gigi D'Agostino's L'amour toujours gespielt und sich über Cancel Culture beschwert. Viel Sarkasmus, viel Polemik gegen die Öffentlich-Rechtlichen, eine Selbstbezeichnung als konservativ und als normal, viel Autos und viel so, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Zusammenfassend kann man sagen, es passt alles in so eine Sprache und Argumentation der neuen Rechten und auch von der rechtsoffenen Mitte.
Trigger FM liebt die neuen Medien.
Epoch Times,
Tichys Einblick, Nachdenkseiten,
Fair Talk,
Radio München,
B&B,
Henning Rosenbusch,
Achtung Reichelt
und viele mehr.
Trigger FM sieht sich also als Teil der sogenannten neuen freien Medien. Diese anderen neuen freien Medien, also die Partner, Medien vielleicht von Trigger FM sind dann vor allem auch eindeutig rechte Medien und verschwörungsideologische, wie zum Beispiel Nachdenkseiten, Radio München, Epoch Times oder Tichys Einblick. Und bei diesem neue freie Medien stößt mir direkt auch dieses freie Medien auf, weil das weckt natürlich Assoziationen an freie Radios, was ja aber ganz was anderes ist.
Wobei Trigger FM sich halt auch explizit auf den Begriff der Gegenöffentlichkeit beziehen, der sehr eng mit der Geschichte der freien Radios verbunden ist. Der ist nämlich für freie Radios ein wichtiger Begriff, weil er bei den meisten noch in den Statuten steht und das stößt eben deswegen auch ganz schön hier im freien Radiokontext auf. Der Begriff der Gegenöffentlichkeit, der ist ursprünglich in den neuen sozialen Bewegungen der 70er und 80er in der BRD entstanden, ist hat zu tun oder hängt zusammen so mit der Geschichte der Piratenradios, mit alternativen Medien von links eben hauptsächlich. Und darüber, ob man diesen Begriff Gegenöffentlichkeit heute überhaupt noch braucht oder gebrauchen kann, ob der noch irgendwie eine analytische Schärfe hat, wird gerade in den freien Radios viel diskutiert, auch schon seit Jahren. Der Begriff wird auch schon länger zunehmend von rechts vereinnahmt, aber so explizit wie bei Trigger FM wird sich eben selten darauf bezogen.
Wenn man sich jetzt fragt, wer denn eigentlich hinter Trigger FM steckt, wer das macht, wie das finanziert ist, wo das ist, dann stößt man da auf viele Fragezeichen. Zu hören ist das Programm in Berlin-Brandenburg, in Hamburg und im Saarland. So viel ist klar.
Warum jetzt aber da, ist irgendwie auch unklar. Es könnte sein, dass es einfach daran lag, dass genau da Frequenzen frei waren. Den technischen Sitz hat Trigger FM jedenfalls nochmal woanders, und zwar in Fellbach in Baden-Württemberg. Und zwar an der Adresse von einer Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, ihren Kundinnen größtmögliche Anonymität zu gewährleisten. Diese Agentur heißt Block Services Agentur und wirbt auf ihrer Webseite mit höchster Vertraulichkeit und damit, dass sie Unterlagen für ihre Kundinnen entgegennehmen und deren Identität schützen würden. Andere Kundinnen sind dann so verschwörungsideologische oder Querdenkanal-Initiativen, vor allem aus Baden-Württemberg, wie zum Beispiel das Netzwerk Freie Impfentscheidung. Und genauer kann man das nachlesen in einem Artikel über Trigger FM und die Hintergründe, der im Blaulicht-Report Saarland erschienen ist. Wir haben uns gefragt, was soll das, dass ein öffentliches Radio so einen anonymen Sitz bei so einer Agentur gewählt hat? Vor allem, weil es nämlich gar nicht irgendwie unklar ist, wer diesen Sender Trigger FM betreibt. Also der Betreiber ist nicht anonym, der steht nämlich im Impressum oder sein Name taucht im Impressum auf. Auf der Homepage von Trigger FM, da steht nämlich die Niemeyer Rundfunk UG.
Und dahinter steckt Benjamin Niemeyer, der arbeitet seit 2017 als parlamentarischer Berater bei der AfD in Baden-Württemberg und tritt auch als Referent bei AfD-Veranstaltungen auf und präsentiert sich da als konservativer Radiomacher, was aber, wenn man sich genauer anschaut, wo er sich noch so rumtreibt, einfach nicht stimmt. Er ist zum Beispiel Teil der Burschenschaft Germania Marburg, da seit seinem Studium aktiv. Das ist eine schlagende Verbindung, die auch Teil ist des rechten Dachverbands der deutschen Burschenschaften, hat eindeutige Verbindungen zum Institut für Staatspolitik und zur identitären Bewegung. Und Benjamin Niemeyer hat zum Beispiel 2019 auch Burschenschaftler nach Berlin in den Bundestag eingeladen. Aber wenn man jetzt von Niemeyer absieht, dann wird es schon wieder total neblig. Auf der Website sind noch drei ModeratorInnen ja präsentiert, aber offenbar unter Pseudonym und so richtig mehr Infos dazu gibt es auch nicht.
Wer also sonst dahinter steht, ist nicht so ganz ersichtlich und vor allem die große Frage bleibt offen, wie finanziert sich Trigger FM? Es läuft nämlich im Programm zumindest keine Werbung. Und aus dieser Frage, woher das Geld für Trigger FM kommt, macht auch Benjamin Niemeyer selbst ein großes Ding. Der hat nämlich mal der rechten Zeitung Junge Freiheit ein Interview gegeben. Also da wird er auch so als konservativer Radiomacher vorgestellt und darin macht er so ironische Anspielungen, woher denn das Geld kommen würde für Trigger FM und macht irgendwie Witze über eine gute Verschwörungserzählung. Gleichzeitig ruft er auch zum Spenden auf und auch auf der Website von Trigger FM wird immer wieder zum Spenden aufgerufen. Also an wen richten sich dann diese Aufrufe? An wen richtet sich überhaupt das Programm von Trigger FM? Ein guter Hinweis dafür ist natürlich, dass der Betreiber der Jungen Freiheit ein Interview gegeben hat. Das zeigt ja schon mal ziemlich deutlich, an wen Trigger FM sich richten wollen. Und er sagt in diesem Interview auch selber, es gehe ihm um rechte Inhalte mit Fokus auf Unterhaltung und einer sogenannten Leichtigkeit. Da grenzt er sich von anderen rechten Medien wie dem rechten Online-Radio Kontrafunk aus der Schweiz zum Beispiel ab. Das sei ihm zu ernst. Er würde irgendwie so rechte Politik in den Medien mit Unterhaltung verbinden wollen und so weiter und so fort. Wer hört das jetzt? Laut Selbstdarstellung auf der Website von Trigger FM 250.000 sogenannte Kontakte im Monat. Was genau mit Kontakte gemeint ist, ist auch nicht klar, aber es kommt so ein bisschen daher, wie das sind unsere Einschaltquoten. Wenn man sich dann aber die Abrufzahlen von einzelnen Beiträgen auf der Website anschaut, dann liegen die ziemlich weit darunter und bewegen sich so um die 100 Abrufe.
Jetzt könnte man ja erstmal denken, dann ist das ja vielleicht gar nicht so relevant und eigentlich ziemlich unbedeutend. Aber das Problem ist halt, dass Trigger FM ein normaler Radiosender ist. Ist also niedrigschwellig zu erreichen und man kann einfach aus Versehen reinschalten. Das ist ein großer Unterschied zu anderen rechten Medien, die es schon gibt, die aber vor allem online unterwegs sind, wie zum Beispiel Auf1, Kontrafunk oder Achtung Reiche TV, und die man also gezielt erreichen muss und nicht einfach aus Versehen. Trigger FM ist also der erste rechte Radiosender mit Lizenz in Deutschland.
In Deutschland gab es vorher schon so ein paar Fälle von offenen Kanälen, wo rechte oder extrem rechte Inhalte gesendet wurden. Es gab zum Beispiel so einen offenen Kanal in Berlin, wo es Anfang der 90er eine Neonazi-Sendung mit dem Namen Radio Germania gab, die da ziemlich lange ungestört senden konnten. Und es gibt noch ein paar mehr Fälle von offenen Kanälen, die von Rechten unterwandert wurden oder die zumindest, wo Rechte zumindest einigermaßen ungestört Programm senden konnten. Sowas Vergleichbares wie Trigger FM, jetzt ein ganzes Radio, das explizit irgendwie rechte Inhalte sendet oder sich das auch zum Ziel gemacht hat, sowas gab es vorher aber halt noch nicht.
Es stellt sich also schon die Frage, wie konnte es passieren, dass Trigger FM jetzt eine Lizenz bekommen hat? Und wir haben uns das auch gefragt und dann ist uns erstmal aufgefallen, so richtig wissen, wie das mit den Lizenzen bei Radiosendern in Deutschland ist, tun wir eigentlich nicht und das ist auch gar nicht so einfach.
Erstmal kann man sagen, dass Medienrecht in Deutschland Ländersache ist. Also wenn man einen Radiosender oder einen Fernsehsender oder so eröffnen will, braucht man eine Zulassung oder eine Lizenz und die muss man beantragen in einem Bundesland bei einer jeweiligen Landesmedienanstalt. Das gilt jetzt anscheinend auch schon für einige so Internet- oder Online-Medien oder Online-Sender ab einer bestimmten Reichweite, aber das ist alles noch so ein bisschen im Werden begriffen. Auf jeden Fall, wenn man dann einmal irgendwo eine Lizenz bekommen hat, dann ist es relativ wahrscheinlich oder einfacher, auch in anderen Bundesländern so eine Zulassung zu kriegen. Und Trigger FM hat seine erste Lizenz von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg bekommen und die nachfolgenden Medienanstalten haben sich dann offenbar an dieser Entscheidung orientiert und Trigger FM halt auch zugelassen, Hamburg und Saarland eben. Das heißt, diese erste Entscheidung lag eben bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und deswegen haben wir bei denen mal nachgefragt, wie die Sender vor der Lizenzierung überprüfen und warum sie Trigger FM zugelassen haben.
Und wir haben auch eine Antwort bekommen. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg verweist darin auf den Medienstaatsvertrag und schreibt, dass die Erteilung einer Zulassung aufgrund von einfachgesetzlichen und verfassungsrechtlichen Vorgaben unabhängig von der politischen Ausrichtung des Senders erfolgen müsse. Eine Prüfung der Inhalte vor der Zulassung würde dabei nicht erfolgen. Das wäre auch gar nicht möglich, weil aufgrund des Zensurverbots im Grundgesetz dürfen Inhalte erst nach der Veröffentlichung geprüft werden. Dieser Paragraph soll die Pressefreiheit in Deutschland beschützen.
Die nächste Frage, die wir uns dann gestellt haben, war, okay, Trigger FM hat eine Lizenz, sendet jetzt in diesen drei Regionen schon. Könnte man Trigger FM die Lizenz auch wieder entziehen oder könnte die denen wieder entzogen werden? Und dazu schreibt die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, dass es sehr unwahrscheinlich ist, weil das die äußerste Sanktionsmöglichkeit sei, die nur sehr, sehr selten angewendet würde. Sie haben allerdings auch geschrieben, dass es schon eine Programmbeschwerde gab in Bezug auf Trigger FM und deswegen einzelne Inhalte nochmal überprüft wurden. Dabei hätten sie von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg aber keine justiziablen Inhalte feststellen können. Da bleibt natürlich die Frage, okay, wurde da nicht richtig geprüft? Was waren diese einzelnen Inhalte, die geprüft wurden? Oder was fällt überhaupt unter justiziabel?
Und da scheint es dann irgendwie auch ganz schön kompliziert zu werden. Allerdings muss man sich eben auch fragen, ob der Verweis auf solche rechtliche Regelungen überhaupt eine geeignete Argumentationsgrundlage ist. Vor allem aus Perspektive eines sich als links verstehenden freien Radios und vor allem auch aus antifaschistischer Perspektive. Aus antifaschistischer Perspektive muss es am Ende doch vor allem darum gehen, die Verbreitung von rechten Inhalten zu stoppen, wo man sie trifft. Auf der Straße, in den Parlamenten und im Äther bzw. auf DAB+. Die Mittel sind dabei erstmal zweitrangig. Es muss effektiv sein.
An dieser Stelle erinnern wir auch heute, dem 6. Juni 2024, an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerungen führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt in Deutschland zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Falko Lüttke. Am 31. Mai 2000 wurde der 22-jährige Punk Falko Lüttke in Eberswalde von dem 27-jährigen Rechtsextremen Mike B. vor ein Taxi gestoßen. Im Vorfeld trafen die beiden an einer Bushaltestelle aufeinander. Falko Lüttke stellte Mike B. wegen dessen Hakenkreuz-Tätowierung an seinem Hinterkopf zur Rede. Als der Bus kommt, steigen sie ein und führen ihre Diskussion über Mike B.s rechte Gesinnung fort. An der Haltestelle Spechthausener Straße verlassen beide den Bus. Der Streit eskaliert und sie beginnen sich zu prügeln. Schließlich schlug Mike B. Falko Lüttke massiv auf den Brustkorb, infolgedessen der 22-Jährige in Richtung Straße fiel. Ein vorbeifahrendes Taxi erfasste ihn tödlich. Das Landgericht Frankfurt-Oder verurteilte Mike B. im Dezember 2000 wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Haftstrafe von 4,5 Jahren. Überdies betonte das Gericht in seinem Urteil, dass das Verhalten Falko Lüttkes ein Akt der Zivilcourage gewesen sei und keine Provokation von seiner Seite ausging. Der Bundesgerichtshof wertete die Tat schließlich nur noch als fahrlässige Tötung, da Mike B. ohne Vorsatz gehandelt habe. Der Fall wurde auf Grundlage einer Studie des Moses-Mendelssohn-Zentrums aus dem Jahr 2015 nachträglich als rechte Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Ronald Masch. Am 1. Juni 2002 wurde der 29-jährige Dachdecker Ronald Masch auf einem Feld bei Neumalisch in Brandenburg von einer Gruppe Neonazis getötet. Roland Masch hatte nach einem Disco-Besuch in Alzeschdorf bei Frankfurt-Oder eine Mitfahrgelegenheit nach Hause gesucht. Die Täter beschlossen, den ahnungslosen Mann mitzunehmen, um ihn auszurauben. Ronald Masch gelang es zuerst zu fliehen und er rief den Männern zu: "Eure Gesichter habe ich mir gemerkt." Dies bedeutete sein Todesurteil. Einer der Täter, Matthias R., verfolgte ihn und stach ihm mit einem Messer mehrfach in den Rücken. Ronald Masch wurde nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt, die Tat wurde stattdessen als Raubüberfall angesehen, obwohl den beiden Haupttätern in der Verhandlung untersagt wurde, ihre Hände offen zu zeigen, da beide das Wort Hass auf ihre Hand tätowiert haben, das S jeweils in Runenschrift. Wir erinnern an André Kleinau. In der Nacht zum 27. Mai 2011 wird er am Oschatzer Südbahnhof von 5 Männern aus sozialdarwinistischen Motiven brutal zusammengeschlagen. 5 Tage später, am 1. Juni, stirbt André Kleinau an seinen schweren Verletzungen. Im Januar 2013 werden die 5 Täter wegen Totschlags zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung verurteilt. Die Haupttäter erhalten 13 bzw. 10 Jahre Haft. Die 3 jugendlichen Täter wurden zu Jugendstrafen von bis zu 3 Jahren Haft verurteilt. André Kleinau wurde nicht als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Walter Lübcke. Am 2. Juni 2019 wurde Walter Lübcke auf der Terrasse seines Hauses durch einen Kopfschuss ermordet. Der Kasseler Regierungspräsident war 2015 Ziel einer rechtsextremen Hasskampagne geworden, die seither immer wieder neu angefacht wurde. In seiner Amtsfunktion war Lübcke auch für die Unterbringung von Geflüchteten zuständig. Im hessischen Lohfelden sollte 2015 eine Erstaufnahmeeinrichtung eröffnet werden. Bei einer Veranstaltung zur Eröffnung sagte Walter Lübcke jene Sätze, für die er noch Jahre später bedroht wurde. "Wenn wir vermitteln wollen, dass es sich lohnt, in unserem Land zu leben, dann muss man auch für Werte eintreten. Wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Der Hauptverdächtige Stefan E. legte ein Geständnis ab. Laut eigener Aussage sei E. 2015 selbst bei der Informationsveranstaltung gewesen. Lübkes Äußerungen hätten ihn dann die ganze Zeit über beschäftigt. Schon unmittelbar nach seiner Verhaftung berichteten Medien über Stefan E.'s Vernetzung in der rechtsextremen Szene. Aus diesem Grund wurde der Mord als politisches Attentat eingestuft. Die Generalbundesanwaltschaft übernahm den Fall. Wir erinnern an Helmut Lea. Er wurde am 4. Juni 1991 in einem Waldstück in der Nähe der Kreisstadt Gifhorn in Niedersachsen erstochen. Helmut Lea lebte und arbeitete unter betreuerischer Anleitung bei Gifhorn. Der jugendliche Täter gehörte der örtlichen Neonazi-Szene an. Er ermordete Helmut Lea aus sozialdarwinistischen Motiven. Der Täter wurde vom Landgericht Hildesheim zu einer 6-jährigen Jugendstrafe verurteilt. Sein rechtes Weltbild wurde zwar thematisiert, doch seine offensichtliche Szenezugehörigkeit sowie das sozialdarwinistische Tatmotiv wurden seitens des Gerichts nicht in der Urteilsfindung berücksichtigt. Helmut Lea ist vom Staat bis heute nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Horst Hennersdorf. Der obdachlose Horst Hennersdorf wurde am 5. Juni 1993 von 2 jungen Neonazis in Fürstenwalde in Brandenburg zu Tode gefoltert. Mehrere ZeugInnen beobachteten die Tat, griffen aber nicht ein. Obwohl das Landgericht Frankfurt-Oder die Täter eindeutig der rechten Szene zuordnete, sah es dennoch kein rechtes Motiv. Das Gericht verurteilte die Täter wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge zu 8 bzw. 5 Jahren Haft. Horst Hennersdorf wird vom Staat als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Clément Méritsch. Clément Méritsch studierte in Paris, als er am 5. Juni 2013 von Neonazis ermordet wurde. Clément Méritsch war Aktivist von SOD Étudiants und der Action Antifasciste in Paris. Er und seine FreundInnen trafen an diesem 5. Juni zufällig auf eine Gruppe Nazis. Allerdings riefen diese weitere KameradInnen zur Verstärkung herbei, um die AntifaschistInnen anzugreifen. Clément Méritsch starb am Abend noch an den Folgen der Verletzungen, die ihm bei dem Angriff zugefügt wurden. 2 der Täter wurden von einem Pariser Gericht zu 11 und 7 Jahren wegen Totschlages verurteilt, einer freigesprochen. 2021 wurden die Haftstrafen jedoch auf 8 und 5 Jahre reduziert.
Wie jede Woche gibt es auch zum Abschluss der heutigen Antifa-Nachrichten am 6. Juni 2024 noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am 6. Juni findet in Halle ein Vortrag statt, der Teil einer Veranstaltungsreihe der Roten Hilfe Ortsgruppe Halle ist. Dieser geht auf die Möglichkeiten und Risiken ein, die entstehen, wenn im Kontext von politischen Gruppen Computer und Smartphones verwendet werden. Es geht dabei vor allem um die Bedeutung von Datensicherheit, die am Beispiel des Antifa-Ost-Verfahrens dargestellt wird. Weil das ganze Thema natürlich auch äußerst komplex ist, gibt es auch einen groben Überblick und die Vertiefung eher zu bestimmten Aspekten. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr in der Falle in der Martinstraße 13. Die Reihe Queerer Glauben begann am 5. Juni und geht noch bis zum 1. Juli. Ihr habt also noch eine Weile Zeit, um an den Veranstaltungen teilzunehmen. Die Reihe setzt sich mit Queerness und Religion in Form von Vorträgen, LehrerInnenfortbildung und Workshops auseinander. Genaue Daten und Orte findet ihr auf der Website der Hochschule Merseburg, die die Veranstaltungsreihe mitorganisiert. Rechte Kräfte gewinnen zunehmend an Popularität und Macht. Um sich darüber zu informieren und zudem aktiv gegen rechts vorzugehen, haben 3 Berliner Unis eine Aktionswoche gegen rechts ins Leben gerufen, die vom 10. bis zum 16. Juni geht. Mehr Informationen findet ihr unter studisgegenrechts.de. Ebenfalls in Berlin wird am 7. Juni 19 Uhr ein Vortrag bzw. eine Diskussion, wahrscheinlich mit anschließender Diskussion, rund um die Frage geben, warum die AfD im Osten so stark ist. RednerInnen sind Personen vom Teilhabe e.V., der AK Geschichte sozialer Bewegungen Ost-West und dem Stadtsoziologen André Holm der Humboldt-Universität Berlin. Besprochen wird, welche Rolle die DDR spielt und die Erfahrungen mit der deutschen Einheit. Falls ihr also Interesse habt, diesen Fragen auf den Grund zu gehen, dann könnt ihr das am 7. Juni in der Gneisenaustraße 2a im Mehringhof tun. Damit sind wir auch schon am Ende der Antifa-Nachrichten vom 6. Juni 2024 angekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt informiert, organisiert und antifaschistisch. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?